Und jetzt geht es um Alltagserlösung. Es geht auch um Tageserleuchtung. Es geht um einen Romanhelden, der uns vor Augen führt, dass wir uns in Kompliziertheiten vielleicht verlieren, dass wir nicht mehr wissen, wer oder was wir sein wollen, wofür wir stehen, was uns wichtig ist. Und es geht um Liebe, glückliche und unglückliche Liebe, um scheinbar unheilbaren Liebeskummer. Husch Jostens neuer Roman heißt Der tadellose Herr Taft. Die Autorin stellt uns einen Romanhelden zur Seite, der uns, man könnte fast sagen, durchs Dickicht des Lebens führt, wobei er selbst alle Orientierung verloren zu haben scheint. Husch Josten stellt ihren Roman morgen, also Montag um 19.30 Uhr, schon mal vormerken, im Kölner Literaturhaus vor. Jetzt ist die Autorin bei uns im Studio. Guten Tag, Frau Josten.
Guten Tag, Herr Schröer.
Frau Josten, sind wir orientierungslos? Überfordert uns unsere Freiheit, sodass wir uns in dieser Freiheit verirren und vielleicht sogar verwahrlosen?
Ja, das glaube ich manchmal. Das trifft natürlich nicht auf jeden zu, aber ich habe oft das Gefühl, die Themen, die uns umgeben, sind so vielfältig, so unterschiedlich, dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir eigentlich anfangen sollen zu denken. Also wir schieben ganz viel weg, weil wir gar nicht mehr können. Das ist zu viel für unser Gehirn und wir müssen selektieren. Und das tun wir, indem wir ganz viele wichtige Dinge auch zur Seite schieben oder kurz andenken und nicht mehr weiterdenken.
Und uns dann in Kleinigkeiten verzetteln oder auf der anderen Seite unter Burnout oder unter Müdigkeit leiden?
Zum Beispiel, einfach weil zu viel auf uns einströmt. Es wird so oft gesagt, es wäre eine Krankheit unserer Zeit. Es gibt wissenschaftliche Studien, die sagen, dass im Beginn der Industrialisierung schon mal so eine Phase war und die Menschen damals genauso am Burnout gelitten haben, es nur nicht so genannt haben. Also ich glaube, dass das Phänomen, das wir gerade erleben, zu allen Zeiten immer wieder aufgetreten ist. Die Frage ist nur, wie positioniert man sich dazu? Wie findet man wieder zur Ruhe und guckt mal die Themen richtig an?
Ihr Roman guckt die Themen an. Ja, vielleicht sucht er sogar nach Antworten. Was gibt dem Menschen Orientierung, wenn es nicht der Glaube ist? Ihr Romanheld ist bekennender Atheist. Was kann dem Menschen denn Orientierung geben?
Ja, das ist eben genau die Frage des Buches. Und in der Geschichte ist es der Herr Taft, der ganz unbeabsichtigt den Menschen Orientierung gibt, in denen er ihnen einfach nur Themen, also Worte vor die Füße legt. Er offeriert ihnen etwas, was ihm durch den Kopf schießt, was er gar nicht weiter bedenken will, legt es hin und hofft und hat damit auch Erfolg, dass die Menschen seine Themen kaufen. Das tun die und finden erstaunlicherweise darin ihre Orientierung, weil sie sich die Zeit genommen haben, kurz darüber nachzudenken und sich zu fragen, warum gerade dieses Thema sie anlacht.
Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, wie der Herr Taft zum, ja man könnte fast sagen, Wortführer wird, ohne dass es die Wortführung allzu stark einengt. Der Herr Taft, was ist das denn für einer, Daniel Taft? Er möchte eigentlich, so heißt es zu Anfang, eine vernünftige Ehe führen, doch dann kommt ihm die geliebte Frau abhanden. Was passiert ihm da?
Sie verlässt ihn, plötzlich ist sie weg, ohne Erklärung, ohne ein Wort. Er kann relativ schnell erkennen, dass es sich um eine geplante Tat handelt. Also sie hat alles mitgenommen, sodass er tief in seinem Inneren weiß, sie ist wirklich gegangen. Das war eine Entscheidung. Aber er bleibt zurück ohne jede Erklärung. Und das stürzt einen Menschen natürlich in große Verzweiflung. Aus dieser Verzweiflung münzt Daniel Taft ganz unbeabsichtigt die größtmögliche Karriere. Also er wird ungeheuer erfolgreich, ohne dass er das beabsichtigt hat, denn er will nichts außer seine Frau zurück.
Zunächst aber vielleicht noch zu seinem Absturz. Ich zitiere mal aus ihrem Roman. Sie, also seine geliebte Veronika, war weg, verschwunden. Das Warum unablässig in seinem Kopf, lauter, schriller als seine Selbstbeherrschung und alles Selbstvertrauen. Nachts fiel er von Hochhäusern und Klippen, abwärts, immer abwärts. Statt des Aufpralls das Aufwachen, atemlos, verschwitzt, durstig. So schreiben sie. Nun kommt es aber dazu, dass ihr Romanheld, der so traurig und orientierungslos im Leben hängt, für andere Menschen einmal heißt es, ein Hellseher sogar wird oder ein Mann für das Wesentliche, so wird er später in der Öffentlichkeit genannt. Wie kann denn das passieren?
Das hat er nicht beabsichtigt und das ist das Faszinierende, finde ich, an diesem Daniel Taft, dass er eigentlich nur mit der Absicht, seine Frau wiederzufinden, von sich reden macht. Also er will berühmt werden, damit sie an ihm nicht mehr vorbei kann. Und da fällt ihm gerade ein, dass er diese Themen verkaufen könnte und wird damit so erfolgreich, wie er es gar nicht erwartet hat.
Sie beschreiben das sehr schön. Also Sie haben von den Themen schon gesprochen. Er wird zum Wortführer, er schreibt Worte auf Zettel und dann eröffnet er ganz konkret einen Laden in Köln. Was ist das für ein Laden?
Das ist ein Laden, der heißt Theorie und in dem verkauft er nichts weiter als seine Ideenkarten. Entstanden sind die aus dem Schmerz über den Verlust von Veronika. Da hat er zu Hause in seiner Wohnung gesessen und einfach seine Gedanken immer auf Zettel geschrieben. Und irgendwann hat er sich gedacht, warum soll ich die nicht einfach mal verkaufen? Wäre doch mal amüsant. Also er nimmt das ja mehr sportlich. Es wäre mal ganz amüsant zu gucken, wie die Leute reagieren. Dass die Menschen so reagieren, hat er natürlich nicht für möglich gehalten. Vor allen Dingen die Medien spielen ihm dazu und sagen, das wäre genial, das wäre eine unglaubliche Geschäftsidee und so weiter.
Wie erklärt sich sein Erfolg? Also so eine Karte kostet, glaube ich, 3,50 Euro was. Die kann man sich aus dem Geschäft dann förmlich herauspflücken oder heraussuchen. Was steht da zum Beispiel drauf?
Da steht zum Beispiel drauf Zerinnerung statt Erinnerung oder Mut.
Einmal heißt es, Herr Taft verkauft eine Illusion von Gedankenfreiheit. Wie meinen Sie das?
Indem er diese Ideenkarten verkauft, haben die Menschen das Gefühl, dass er sie auf einen guten Gedanken gebracht hat und dass sie frei sind, das Thema zu wählen. Dass sie das schon vorher waren, ist ihnen gar nicht so klar. Und das ist das Erstaunliche an seinem Geschäftskonzept.
Also die Leute kaufen, dass das funktioniert. Er regt sie quasi nur an zum Denken, denn dass er zum Wortführer wird, hat nichts damit zu tun, dass er ihr Denken einengt. Bei Wortführer denkt man unter Umständen auch sofort an einen Demagogen, aber er ist ja alles andere als das, oder?
Er ist tatsächlich alles andere als das. Er meint es sehr gut mit den Menschen, wenn er auch ganz zurückgezogen ist. Also er hat immer sein Ziel Veronika vor Augen. Hört aber trotzdem den Menschen zu, die in seinen Laden kommen. Und die erzählen ihm ja auch ganz viel und möchten da was loswerden, also ihre Themen sozusagen an den Mann bringen. Und er hört immer zu, aber er ist auch ganz liebevoll mit denen. Also er offeriert Kaffee, sagt nicht viel dazu, aber die Menschen haben das Gefühl, dass dieses Zuhören schon etwas ganz Kostbares ist.
Und das ist gerade das Spannende an Ihrem Roman. Er hilft den Leuten in ihrer Orientierungslosigkeit bei der Themensuche, obwohl er selbst das Thema seines Lebens längst gefunden zu haben scheint. Das Thema, das Veronika heißt, die ihn so plötzlich aus dem Nichts verlassen hat. Das heißt, er sucht kein Thema.
Überhaupt nicht. Er sucht das Thema seiner Frau. Er möchte wissen, wieso seine Frau ihn verlassen hat, ohne jede Erklärung.
Daniel Taft ist ein Atheist. Ist das für Ihren Roman wichtig? Er glaubt nicht an Gott, er glaubt an die Liebe, der er sich dann auch ganz ausliefert. Ist das so bedingungslos nur möglich, wenn man nicht an Gott glaubt?
Nicht die Liebe so bedingungslos zu geben, das nicht. Aber seine Themen so zu wählen, wie er sie wählt und so ganz frei von allem, von jeder Vorprägung, von jedem Glauben an etwas Größeres da zu sein und diese Themen an die Wand zu hängen, das geht nur, wenn man so gestrickt ist wie Daniel Taft. Der glaubt an diesen Moment, der glaubt an den Begriff, der glaubt an das, was um ihn herum unmittelbar geschieht. Er ist auch ein bisschen zynisch. Also nein, also das ist kein Mann, der mit Gott groß geworden ist.
Also kann man nur frei denken, so frei wie Herr Taft es tut, wenn man nicht an Gott glaubt? Das hieß ja umgekehrt, dass der Glaube an Gott einen im Denken einengt?
Nein, das meine ich nicht. Das tut er nicht. Aber ich glaube, dass der Glaube an Gott einem, wenn er tief empfunden ist, in einem Moment wie dem, in dem Taft seine Frau verliert, auf möglicherweise andere Fragen bringt, als es mit Taft geschieht. Ich glaube, dass der Glaube einen trägt, wenn man ihn tief empfindet. Und Taft ist durch nichts getragen. Er ist allein. In diesem Moment ist er wirklich verloren. Und so fühlt er sich auch und da hält ihn nichts.
Also er ist verloren und damit auch untröstlich. Mhm, also er hat keinen Glauben, er hat keinen Gott. Ihr Roman ist auch ein Buch über den Trost und die zerstörerische Kraft der Untröstlichkeit. Untröstlich zu sein, das ist ja auch eine große Gefahr, der man sich nicht hingeben darf. Herr Taft ist, wie Sie sagten, scheinbar untröstlich. Er kann sich an nichts festhalten. Aber das lähmt ihn zum Glück nicht. Er findet aus der Untröstlichkeit heraus. Was zeichnet ihn und sein Verhalten da besonders aus?
Also er lässt sich auf eine wundersame Weise nicht unterkriegen, aber immer getrieben von Veronika. Also es hat immer mit seiner Liebe zu ihr zu tun, dass er nicht aufgibt, weil er hofft, dass sie irgendwann zurückkommt und wenn schon nicht ganz zu ihm zurückkommt, doch so zurückkommt, dass sie ihm eine Erklärung gibt. Das ist das, was er braucht, damit er weitermachen kann. Also ist all sein Tun darauf gerichtet.
Also er findet, sie schuldet mir eine Erklärung. Er zieht sich nicht zurück in sein Haus und verwahrlost, hört auf zu essen, wird selbstzerstörerisch, fängt an zu saufen, sondern er geht nach vorn. Ist er eher ein Mensch der Tat, der sagt, ich will das jetzt wissen?
Nein, also all das Genannte tut er ja schon auch ein bisschen, ne? Also er trinkt, er verwahrlost ein bisschen. Aber irgendwann wird ihm klar, das hilft nicht weiter. Das wird ihn nirgendwo hinführen. Und dass er diese Antwort will, wollen wir das nicht alle? Also wenn wir so vor einer so schwierigen Situation stehen, dann ist doch das Warum die einzige Frage, die uns beschäftigt und die uns durch und durch ja, ins Mark geht.
Darum geht es auch in Ihrem Buch, dass wir meinen, den Geliebten, den anderen, der uns am nächsten ist, ganz und gar zu kennen. Und das ist natürlich ein Schlag vor den Kopf, wenn er dann sowas macht, uns aus dem Nichts zu verlassen. Heißt das, dass wir den anderen nie kennen können?
Das zieht sich ja ein bisschen durch all meine Bücher und Geschichten. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass man einen Menschen nie wirklich kennen kann, egal wie gut man ihn kennt. Es gibt immer noch einen winzigen Teil, den jeder Mensch nur für sich hat. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Ich möchte den gar nicht entlarven. Ich glaube nur, dass es Situationen gibt, in denen man selbst vor Menschen steht, die man wirklich gut zu kennen glaubt und erstaunt ist über etwas, das sie tun. Und das hat auch was Spannendes.
Ihr Roman erzählt ja viele Geschichten. Das ist auch die Geschichte, wie aus einem großen Unglück eine ungeheure Kraft wachsen kann, die uns Tür und Tor zu ganz neuen Wirklichkeiten aufstößt. Das geschieht ja auch. Es entwickelt sich was ganz Neues, Überraschendes in diesem Leben von Daniel Taft.
Es gibt oft Situationen, in denen man Menschen an Stellen und Positionen erlebt und sich wundert, wie sind die eigentlich dahin gekommen? Also eigentlich gibt es vielleicht in der zweiten oder dritten Reihe jemanden, der viel eher dafür qualifiziert gewesen wäre. Wie ist es gekommen, dass ausgerechnet diese Person an der Spitze von etwas steht zum Beispiel? Also dieser Gedanke, der beschäftigt mich gelegentlich. Und dann habe ich gedacht, wie könnte es sein, dass Daniel Taft völlig unbeabsichtigt, obwohl es vielleicht Menschen gibt, die weitaus befähigter wären zu tun, was er schließlich tut, dahin kommt und dann tatsächlich aber auch Menschen so viel geben kann. So ist die Geschichte seiner Karriere entstanden, dass ich gedacht habe, mal sehen, wie weit man kommen kann, ohne dass man es wirklich beabsichtigt.
Also er wird nahezu weltberühmt, er kommt ins Fernsehen, er wird ein großer Fernsehstar. Ja, und was bringt einen Menschen dahin? Sind es solche Unglücksfälle? Ist es nur der Zufall?
Natürlich ist es auch eine ganz besondere Befähigung, Menschen zu erreichen. Ohne das geht es nicht. Und das hat er. Das hat er, obwohl er sich gar nicht klar ist, dass er das hat. Als er ein Fernsehstar wird, jubeln ihm alle zu und er selber ist derjenige, der wirklich am überraschtesten von dieser Situation ist. Es ist sicherlich auch eine gewisse Gelassenheit, die Menschen an bestimmte Punkte bringt. Bei Daniel Taft rührt diese Gelassenheit daher, dass er das eigentlich gar nicht will. Alles, was er will, ist seine Frau. Das ist eigentlich ein ganz entspannter Hintergrund, um die Dinge alle auf sich zukommen zu lassen. Vielleicht ist es ja so, dass wenn man etwas zu sehr will, dass es sich immer weiter von einem entfernt. Und wenn man es gar nicht will, liegt es plötzlich vor einem. Das kennen wir ja alle. Und so ist es bei Taft.
Taft verliert seine große Liebe Veronika und dann lernt er eine andere Frau kennen. Olivia heißt die und die ist, jetzt wird es nochmal spannend, Berufssoldatin in Afghanistan. Wie sind Sie denn darauf gekommen, Olivia diesen ungewöhnlichen Beruf zu geben?
Mich hat sehr beschäftigt, schon sehr lange, dass wir in Deutschland die Soldaten, die für uns irgendwo im Ausland unterwegs sind, kaum besprechen. Also mir ist aufgefallen, dass man bei Abendessen mit Freunden oder irgendwo kaum darüber spricht. Während in Amerika zum Beispiel das eine ganz andere Tradition auch in der Literatur hat. Die amerikanischen Veteranen kommen vor, man beschäftigt sich damit, man fragt sich, warum sind die dort, wie sind die in die Armee gekommen, ne? Wofür stehen die ein und so weiter. Bei uns ist das sehr selten ein Thema und ich habe mich gefragt, warum. Es liegt natürlich jetzt sehr nahe, mit der deutschen Geschichte zu argumentieren und zu sagen, wir sind nach wie vor sehr, sehr skeptisch, sobald es ums Militär geht. Aber heute, nach all der Zeit, reicht mir das als Erklärung eigentlich nicht mehr dafür, dass wir uns kaum damit befassen und es in der Literatur auch ganz selten vorkommt. Und dann habe ich angefangen nachzufragen im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, wo ich auch war. Ich habe immer gesagt, wie steht ihr zum Militär? Wofür würdet ihr kämpfen, wenn ihr müsstet? Und was dann die Antwort war, hat mich sehr erstaunt. Also jeder, wirklich jeder, ohne Ausnahme hat mir geantwortet, kämpfen mit einer Waffe gar würde man nur für die eigene Familie und die allernächsten Menschen. Niemals für irgendein höheres Gut, ein Gemeinschaftsgut, irgendwas. Und dann habe ich im Verteidigungsministerium angerufen und habe gesagt, ich würde gerne verstehen, warum eine Frau sich heute freiwillig entscheidet, zum Militär zu gehen und in Afghanistan zu sein. Und dann hat man mir wunderbare Ansprechpartner genannt und ich habe ganz viel mit denen gesprochen und gelernt.
Haben Sie es am Ende verstanden?
Ich habe verstanden, dass es weit weniger heroisch ist, als ich das zunächst angenommen hatte, sondern dass es für diese Frauen ein Beruf ist. Erstmal nicht mehr und nicht weniger. Die Selbstverständlichkeiten für sie, die daraus erwachsen, zum Beispiel ins Ausland nach Afghanistan zu gehen, sich durchaus in große Gefahr zu begeben, unter Umständen mit sehr dunklen Gedanken auch zurückzukommen, das hat etwas für mich sehr Beeindruckendes, weil sie etwas anderes, etwas viel Größeres über sich selbst und den Weg stellen, den sie sonst hätten gehen können.
Sie sagten, das gibt es in Deutschland nicht, dass man sich mit einer Idee so sehr identifiziert, dass man für diese Idee kämpft, außerhalb des familiären Umfeldes oder außerhalb des Freundesumfeldes.
Das ist nicht erstaunlich vielleicht, weil wir unsere äußeren Güter, die wir so schätzen, die Freiheit, die Demokratie, die Meinungsfreiheit, den Frieden, weil wir das alles so sicher wähnen, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, wofür würde ich denn wirklich kämpfen, wenn ich müsste. Aber ich finde, es ist doch nochmal einen Blick wert, denn so gesichert sind diese Güter vielleicht gar nicht alle. Sie sind schon auch fragil.
In einer globalen Welt. Wir erleben das jetzt. Wenn Terroristen hier in Deutschland ISIS-Terroristen Anschläge verüben, dann ist das auf einmal ganz nah, was da so weit weg erscheint. Nochmal zurück zu Ihrem Roman. Musik spielt in Ihrem Roman eine große Rolle. Musik grundiert den Roman gewissermaßen. Was hat es mit dieser Grundierung auf sich?
Taft ist so in seiner Trauer versunken, dass er immerzu Musik im Kopf hat. Er ist sowieso ein großer Jazzliebhaber und rettet sich bisweilen in diese Musik rein. Die trägt ihn so ein bisschen durch den Schmerz. Als er Olivia kennenlernt, hat er immer wieder Musik im Kopf. Also sie legt die sozusagen für ihn auf im Geiste. Und die Lieder, die ihm da durch den Kopf gehen, sind natürlich ein wichtiger Bezug zu dem, was er erlebt.
Musik trägt ihn durch den Schmerz. Kann Kunst das? Kann Musik das? Kann Kultur das? Kann Literatur das? Kann sie einen trösten, durch den Schmerz tragen?
Unbedingt. Und ich glaube ganz auf jeden Fall, dass die Musik das kann. Also mal als allererste der Künste.
Am Montag, also morgen, stellen Sie Ihr Buch im Kölner Literaturhaus vor, um 19.30 Uhr, wichtiger Termin zum Vormerken. Und da wird es auch Musik geben. Was erwartet den Besucher da?
Da spielt der großartige Jazzpianist Alexander Päffken Stücke, die im Buch für Taft eine Rolle spielen. Und das wird sehr schön.
Also Lesung, Diskussion und Musik im Kölner Literaturhaus. Vielen Dank, Husch Josten. Der tadellose Herr Taft, so heißt Ihr neuer Roman. Ein Buch, das uns in wirren Zeiten auch an die Hand nimmt ein wenig. Mit einem Helden, der nicht untergeht, obwohl er tief fällt und dann... Aber halt, lesen Sie selbst, wie der tadellose Herr Taft das Leben meistert. Das Buch erscheint im Verlag Berlin University Press in der kommenden Woche. Also ab morgen, Mitte der Woche, wird es auch an Ihrem Buchhandel zu haben sein. Es kostet 19,90 Euro und ich sagte es bereits, am Montag, also morgen, stellt Husch Josten Ihren Roman im Kölner Literaturhaus vor. Mit Musik um 19.30 Uhr beginnt die Lesung. Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten. Vielen Dank.
Vielen Dank.